Vom Heft Nummer 12, was kann ich für Jesus tun? Heute die Lektion Nummer 8, berufen zum Missionar. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Johannes 20, 20 bis 21. Ganz toller Vers. Und hier auf Deutsch, logischerweise. Und da ist so ein Wort. Ja, so, gleich wie mich der Vater gesandt hat. Da geht es um Aussendung. Und welches ist das griechische Wort hinter dieses Wort gesandt? Ja, das Wort, das Verb, was ja verbunden ist mit dem Wort Apostel. Apostel ist Substantiv und das Verb ist Apostello. So sende ich euch. Zweimal, ne? Zweimal das Verb in diesem Vers. Warum betone ich das? Werden wir gleich merken. Lass uns mal hier nachdenken über diese Frage zum Nachdenken. Wenn Jesus mich als Missionar berufen hat, was soll ich tun? Eine wichtige Frage, die ja heute wieder einen Schritt weiter nachdenken werden. Ja, heute werde ich niemand zum Missionar ausbilden, in einem Abend oder in einer Stunde, geht nicht. Aber wir werden viel nachdenken über, wie das funktioniert mit einem Missionar, wie, was muss ein Missionar tun? Ja, was muss ein Missionar tun? Werden wir gleich sehen. Die erste Frage, die ich ja angehen möchte, ja, brauchen wir überhaupt Missionare? Und da erste Überschrift, nicht erreichte Völker. Nicht erreichte Völker, das ist so ein ganz wichtiger Begriff in der Missionstheorie. Völker, die noch nie nichts vom Evangelium gehört haben. Nicht erreichte Völker. Völker, wo kein einziger Missionar kein einziges Mal dort war und wo es keinen einzigen Bibelvers übersetzt ist, gibt in dieser Sprache. Da steht ja, da gibt's noch tausende solche nicht erreichte Völker. Klingt jetzt ja ganz, ganz schlimm. Ja, wenn ich sage tausende Völker, aber das sind ja meistens auch kleine Völker. Völker, die jetzt 10.000 Leute haben oder so. Weil ja das Evangelium schon in allen Völkern ist. Und in den großen Völkern ist. Aber okay, es gibt auch Völker, bei denen ja das Evangelium noch nicht angekommen ist. Und es gibt ja auch verdeckte Völker. Völker, die ja verdeckt in anderen Völkern sind. Wie jetzt hier in Lateinamerika zum Beispiel. Da gibt's ja die Bolivianer. Und da ging ein Missionar dorthin, hab gesagt, ich habe ja Spanisch gelernt. Ich gehe nach Bolivien und evangelisiere alle Menschen. Und irgendwann hat er gemerkt, dass die ganz viele Bolivianer ja gar nicht Spanisch sprechen. Das heißt, da hat er gemerkt, oh, weißt du was, da gibt's ja Völker in Völker, versteht? Völker in Völker, das versteht ihr, ne? Das heißt, man sagt ja, das bolivianische Volk, aber da drin sind ja die Urvölker, die oft ja gar nicht die offizielle Sprache sprechen und dann ja keine Bibel in ihrer Sprache haben. Viele davon. Und das ist ja, sollte für uns ja eine wichtige Frage sein, ne? Diese Leute, die brauchen auch das Evangelium. Die sind auch würdige Menschen und die brauchen auch, benötigen auch die Errettung, benötigen auch Gott und den Heiligen Geist und so weiter, die Bekehrung. Gut, dann nach dieser meiner Rede könnte einer sagen, gut drauf, super, jetzt weiß ich gehe nach Bolivien oder Kilimanjaro oder sowas in der Art. Versteht ihr? Nee, aber dann sage ich, lass mich dann das Blatt nochmal wenden, ne? Schon erreichte Völker, nächste Überschrift, schon erreichte Völker. Die ganze Welt muss ständig von Neuen evangelisiert werden. Das haben viele nicht erkannt. Viele denken, ja okay, das Land so und so ist ein christliches Land, alles gut, kein Problem. Sei es jetzt Nordamerika, Brasilien oder Deutschland. Viele denken, ja ein christliches Land. Aber wenn jetzt ein Ehepaar an Jesus glaubt. Das heißt nicht, dass ihre Kinder automatisch an Jesus glauben. Die müssen auch evangelisiert werden. Ja, und auch ja Länder, die jetzt vor 50 Jahren noch sehr christlich waren, wo viele Menschen waren, die an Jesus glaubten, heute sind vielleicht ja sehr vom Atheismus angegriffen. Ne? Alles muss immer wieder evangelisiert werden. Deswegen, egal, ob man jetzt Missionar zu irgendeinem Dorf irgendwo in der Hinterwelt geht oder wo wir sind oder zu entwickelten Ländern. Obwohl da, okay, hier, lass mich hier einen kleinen Klammer machen. Bitte geht, wenn ihr hier nicht wisst, wohin ihr geht, sollt, bitte geht zu den Hinterländern, versteht ihr, Hinterwäldern? Weil ja, zu den entwickelten Ländern wollen schon alle, versteht ihr? Da wollen schon alle hin, weil ja viel zu bieten hat, ich sag mal so im materiellen Sinn. Deswegen, okay, ich verstehe, dass ja die Länder, diese Völker da im Urwald oder so, die brauchen ja viel mehr das Evangelium, weil die noch nie gehört haben. Und ein Land, was schon einmal das Evangelium gehört hat, da gibt's schon die Bibel, da gibt's schon Gemeinden und so, da ist die Sache nicht so dringend. Okay, nur zum Nachdenken. Wie viele Dörfer und Stadtteile auch in unserem Land, in Deutschland, haben keine lebendige Gemeinde in der Nähe der Einwohner? In der Nähe der Einwohner. Ja klar, okay, es gibt viele Menschen, die ein Auto haben und können ja zu einer Gemeinde fahren, die jetzt 10 Kilometer weit weg ist, am Sonntag. Aber eine Gemeinde ja besteht nicht nur aus Gottesdienst am Sonntag, sondern es gibt da Männerkreis, Frauenkreis, Gebetskreis, Gebetsgottesdienst, Jugendkreis und so weiter. Das heißt, man kann ja nicht für jeden solcher Veranstaltung hier 100 Kilometer fahren, 50 hin und 50 zurück. Versteht ihr, das geht nicht. Deswegen Gemeinde in der Nähe. Es gibt viele, auch in Deutschland, viele Dörfer und Stadtteile, wo es ja keine lebendige Gemeinde gibt. Man merkt, dass der Bedarf an Evangelisten und Missionare immens ist. Immens. Das heißt, wenn ich sage, der Bedarf ist immens, dann möchte ich, dass ihr so ein bisschen denkt, oh, wenn der Bedarf so immens ist, dann müssten ja ganz viele Menschen erwachen für die Idee, Missionar zu sein. Und dann werden wir angesprochen. Jeder, der ja dieses Video guckt. Ich bin vielleicht ein Missionar. Gut, was sagt dann die Bibel über Missionare? Ja, das Wort taucht ja in der Bibel ja gar nicht auf. Missionar. Und hier mache ich ja eine große Überschrift, eine fette Überschrift. Apostel bedeutet Missionar. Weil ja diese heutige Lektion, die ruht auf dieses eine Wort von Epheser 4,11. Ja, wie alle anderen Lektionen, die letzten Lektionen, die ruhten immer auf ein Wort auf Epheser 4,11. Die letzten drei Lektionen. Und heute wieder, und heute ist das Wort Apostel dran. Ja, Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer. Die fünf Wörter, heute ist das Wort Apostel dran. Und in diesem Moment würden viele vielleicht aufschreien und sagen, Rolf, es gibt keine Apostel mehr. Was redest du da? Ja, wenn es so wäre, dann könnten wir hier aufhören und nach Hause gehen. Aber lass uns mal die ursprüngliche Bedeutung vom Wort Apostel betrachten. Das Wort Apostolos ist ja ein griechisches Wort. Es wurde ja verdeutscht. Wenn man heute sagt Apostel, Johannes und so, okay, dann ist es ja halt ein griechisches Wort, wo der Klang zur deutschen Sprache gebracht wurde. Und mit solchen Wörtern müssen wir immer aufpassen, weil es ja nicht die Bedeutung vom Wort hierher gebracht wurde, sondern nur der Klang. Deswegen müssen wir fragen, was bedeutet dieses Wort in der Ursprache, auf Griechisch, auf Altgriechisch? Und es bedeutet Gesandter oder Sendbote. Apostolos bedeutet Gesandter oder Sendbote. Und hier Hebräer 3,1 ist ein interessanter Bibelvers, weil er redet hier eine Sache, die ja gar nicht ganz normal ist. Ich sage jetzt, lese mal bitte vor.
Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses Christus Jesus. Hebräer 3, Vers 1.
Ja, man würde sich fragen, ja, aber Jesus war doch ja kein Apostel. Der hat selber die 12 Apostel ausgesucht, aber er selber war kein Apostel. Und hier wird's klar, dass ja für die Menschen zu jener Zeit das Wort Apostel ein ganz normales Wort war. Ein Wort ohne diese diesen Beigeschmack, was das Wort Apostel 24 hat, von ja, diese 12, ne, Amtsinhaber von Jesus, ne, Jesus, ne, eingesetzt hat und so weiter, ne. Heute hat es diesen Beigeschmack, aber damals hieß es einfach Ausgesandter. Und deswegen kann hier der Autor von Hebräerbrief sagen, dass Jesus ein Apostel war. Das heißt, Jesus war ein Ausgesandter. Das steht hier ganz normal. Er war, Gott hat ihn gesendet, hatten wir schon gelesen, hier in Johannes 20 und 21 hatten wir schon gelesen. Gott hat Jesus ausgesendet und deswegen ist ja Jesus ein Apostel, ein Ausgesandter. Wir müssen uns ein bisschen so verabschieden von dieses religiöse Denken, von diesem Beigeschmack, von solche Wörter wie hier Apostel. Ja, wenn wir uns fragen würden, ja, sendet heute Jesus Menschen aus? Ich glaube schon, das heißt, ich bin überzeugt schon, aus eigener Erfahrung, Jesus hat uns nach Deutschland gesendet als Missionare. Deswegen kann ich sagen, ja, Jesus sendet Menschen aus, noch heute. Und wenn ihr Jesus Leute aussendet, dann sind diese Menschen Apostel, auf Griechisch Apostel. Wenn ihr zurück übersetzt von Deutsch auf Griechisch. Okay, ne, hier würden einige aufschreien und sagen, Rolf, ne, was redest du da? Deswegen benutze ich, anstatt das Wort Missionar, benutze ich das Wort, anstatt das Wort Apostel, benutze ich das Wort Missionar. Ja, weil Missionar, was bedeutet das? Ne? Ist ja, kommt aus der lateinischen Sprache, hat ja mit Militär zu tun, ein Soldat, der jetzt ne, eine Aufgabe hat oder so. Mission, eine Aufgabe, ein Ziel, eine Arbeit, eine bestimmte Arbeit. Das heißt, gesendet. Ein Soldat wird ausgesendet zu seiner Arbeit irgendwo, ne, wo da er gebraucht wird, um ein Soldat zu sein. Was tut ein Soldat? Ne, Sicherheit herzustellen. Das heißt, eine Aufgabe irgendwo da draußen. Und so, ne, das Wort Missionar bedeutet ja auch dann irgendwo Ausgesandter. Einer, der ausgesendet wurde für eine Aufgabe. Deswegen, ich finde das Wort Missionar viel besser, weil wenn man das Wort Missionar im Mund nimmt, dann werden viele Menschen das verstehen. Missionar, okay, ist jemand, der zu einem anderen Land, ein anderes Land geht und so weiter. Wenn wir jetzt das Wort Apostel im Mund nehmen, dann würden viele Menschen gar nichts verstehen, würden denken, was redest du da? Deswegen benutze ich das Wort Missionar. Warum habe ich dann über Apostel geredet? Damit ihr ja ne, das Hintergrund verstehen vom Wort. Woher kommt das Wort? Und wenn ihr die Bibel liest und in der Bibel das Wort Apostel findet, dann könnt ihr das ne, verknüpfen. Hier wird ja ein Ausgesandter gemeint. Das heißt ein Missionar. Wenn wir wissen wollen, was ein Missionar tut, gucken wir in der Bibel, was haben die Apostel gemacht. Und da können wir lernen. Ne, so ähnlich wie ich schon kommentiert hat, wenn wir wissen wollen, was ein Gemeindeleiter tun soll, gucken wir in der Bibel auf das Wort Bischof, Episkopos. Und wenn ein ne, Ältester, in der Bibel das Wort Presbyteros. Ne, und so. Das heißt, die griechischen Wörter, die zeigen uns, um was es geht. Okay, hier eine kleine Frage. Ja, gibt's dann Apostel oder gibt's die nicht? Okay. Ich mag nicht so sehr das Wort Apostel, deswegen, weil ich habe das erklärt, warum ich dieses Wort nicht so sehr bevorzuge, aber trotzdem redet die Bibel über andere Apostel außer die 12, weil ja der bestimmte Artikel die 12 Apostel, die 12 Apostel, das zeigt auf eine bestimmte Gruppe, die 12 Apostel. Das ist eine ne, geschlossene Gruppe. Das sind nicht die 13 Apostel. Und die 14 Apostel oder die 15 Apostel, sondern die 12 Apostel. Und da gab es schon Diskussionen, ja, aber der Apostel Paulus, ne, der war nicht von den 12. Und da gibt es Leute, die jetzt eine Theorie aufstellen und sagen, ja, der ne, Matthias, der wurde ausgesucht anstatt von Judas und das war ein Fehler. In Wahrheit sollte Paulus ausgesucht werden und so weiter. Solche Geschichten, die ganz krumm sind, ganz komisch, die wollen ja um diese Wahrheit herum, dass in Wahrheit die Bibel noch andere Apostel kannte, außer die 12. Naja, okay, es gibt Leute, die jetzt in diesem Moment ja ausrasten würden. Deswegen sage ich, Apostel war ein ganz normales Wort, für alle, die ausgesendet wurden. Das hatte ja nicht diesen Beigeschmack. Deswegen, beweise ich das euch auch. Hier in das Neue Testament nennt mindestens 6 zusätzliche Personen Apostel. Das heißt, es gab mindestens 18 Apostel im Neuen Testament, die wir kennen. Offenbarung 2,2, da steht, ne, toll, dass ihr die geprüft haben, die behaupten, sie seien Apostel. Ne? Und ihr habt herausgefunden, dass sie nicht wirklich Apostel sind. Ja, aber versteht ihr, wenn es ja keine Apostel mehr gäbe, dann bräuchte die Offenbarung nicht sagen, toll, dass ihr gefiltert habt, wer wirklich Apostel ist und nicht. Dann würden alle nur sagen, Apostel gibt es nicht mehr, Punkt. Aber nein, die müssten mal prüfen, wer wirklich Apostel ist. Welche sind die Leute, die von sich behaupten, sie sind Apostel und nicht sind. Das heißt, es gibt auch andere, die von sich behaupten, sie sind Apostel und sind. Zum Beispiel Paulus und Barnabas, Apostelgeschichte 14,14. Paulus und Barnabas. Wenn jemand jetzt sagt, ja, Paulus, der war der 12. Apostel. Ja, und Barnabas, das war der dann, der 13. Versteht ihr? Ne? Paulus und Barnabas. Ganz klar, Apostelgeschichte 14,14. Lest, das könnt ihr zu Hause lesen. Und in 1. Thessaloniker 2, Vers 6, ja, da ist auch die Rede von wir Apostel, wir die Apostel. Und wenn man den Vers 1 liest, 1. Thessaloniker 1, 1, und dann merkt man, wer diesen Brief, sieht man, wer diesen Brief geschrieben hat. Wer hat diesen Brief geschrieben? Paulus, Silvanus und Timotheus. Das heißt, das sind noch Silvanus und Timotheus. Paulus war schon in Apostelgeschichte 14, 14 und jetzt noch Silvanus und Timotheus werden hier in 1. Thessaloniker 2, 6 als Apostel genannt. Jakobus, Bruder des Herrn, Galater 1, 19 und Apollos, 1. Korinther 4, 6 bis 9. Das gleiche, was vorher in 1. Thessaloniker war. Paulus sagt, uns Apostel. Er hatte gerade Apollos erwähnt und dann sagt er, uns Apostel. Was sind diese uns Apostel? Ja, die er meint. Er und Apollos. Das heißt, hier sind 6 Namen genannt, die nicht zu den 12 gehören. Deswegen, ja, das Wort Apostel sollte theoretisch weiter gültig sein. Nur, es gibt dieses Problem mit diesem Beigeschmack etc. Deswegen, ich persönlich meide dieses Wort. Aber damit wir verstehen, es gab andere Menschen, die ausgesendet wurden. Jesus hat die 12 ausgesendet, wie hier Johannes 20, ich sende euch. Deswegen, ja, da heißen die Apostel, weil Jesus gesagt hat, ich sende euch, ne, ich apostello euch. Ne, und deswegen sind die Apostel, weil er das gemacht hat. Und die anderen wurden auch ausgesendet. Apostelgeschichte 14, 14, wie Paulus und Barnabas ausgesendet wurden, hier mit, zur Missionsreise. Ne, ausgesendet, Apostel. Und deswegen, es gibt weiterhin Menschen, die ausgesendet wurden. Ich bevorzuge das Wort Missionar. Biblische Missionare. Ja, weil Missionare, die gehen ja meistens zu anderen Ländern. Meistens. Man kann auch ja missionieren im Nachbardorf. Aber dann würde man ja wahrscheinlich ja nicht Missionar genannt werden. Weil dann, das sowas machen dann ja so Älteste oder Pastoren oder so. Missionar, da geht es meistens um Menschen, die zu anderen Ländern gehen, fahren. Ein Beispiel, Jona. Jona, ne? Das war einer der größten Missionare, den es je gab, ne? Und da muss ich ein bisschen schmunzeln, ne? Weil Jona sich selbst als einen Versager betrachtet hat, ne? Weil er hat gepredigt in 40 Tagen, ne? Bekehrt euch, ansonsten wird Gott diese Stadt in 40 Tagen zerstören, ne? Und alle haben sich bekehrt und er hat, ne, nur gewartet, dass die Stadt zerstört wird. Da sieht man schon, wie halt Missionare auch mal ihre, ne, Menschlichkeit haben. Da gibt es mehrere Beispiele von Missionare in der Bibel. Im Alten Testament ein paar und im Neuen Testament sowieso ganz viele. Und Jesus war ein Missionar. Hatten wir gelesen, Johannes 20, 20 und 21, Hebräer 3, 1 haben wir auch schon gelesen. Missionar, er wurde ausgesendet vom Vater. Gott hat ihn gesendet zu uns. Ist Mensch geworden, ne? Ist hierher gekommen. Ja, das haben wir studiert, als wir das Thema, ne, wer ist Jesus, studiert haben, ganz am Anfang der Jüngerschaft. Er ist zu uns gekommen. Das heißt, er hat ja eine Reise unternommen, als er ja im Leib von Maria Mensch geworden ist. Er ist vom Himmel hierher gekommen. Und nachdem er, ne, gestorben ist, ist er ja zum Reich der Toten. Da war wieder eine Missionsreise, die er gemacht hat. Jesus war der größte Missionar. Paulus hat mindestens 3 Missionsreisen gemacht, die man ja gut kennt. Und vielleicht könnte man noch hier eine 4. Missionsreise addieren, hier nach Rom oder so. Aber okay, habe hier gelistet, diese 3 Missionsreisen vom Apostel Paulus. Zypern, Pamphylien, Lykaonien. 2. Missionsreise, Lykaonien, Troas, Mazedonien, Philippi, Thessalonich, Athen, Korinth, Rückkehr nach Antiochien über Ephesus. 3. Missionsreise, Galatien, Ephesus, länger als 2 Jahre, Mazedonien, Korinth, Rückkehr nach Jerusalem über Makedonien und Milet. Missionsreisen, ganz tolle Sache. Missionsreisen, wie er so lange unterwegs war und hat ja ganz viel gemacht, viele Gemeinden gegründet. Nächste Überschrift, was machen Missionare? Ja, was hat denn der Apostel Paulus gemacht und die anderen Missionare gemacht? Okay, viele würden ja an dieser Stelle denken, die Armen helfen und Medikamente bringen, Ärztehilfe bringen, Ärzte zu Menschen, die krank sind in der dritten Welt oder sowas. Okay, alles ist ja Teil der Sache. Menschen helfen, wir als Christen, wo wir sind, sollen wir Menschen helfen. Und wenn wir Missionare sind in ein sehr armes Land und wir ja die Möglichkeit haben, denen ja zu helfen, denen ja Essen zu spenden oder Arzt und sowas, ne, sollen wir tun. Aber ja, die große Aufgabe ist, ja, Menschen zu Jesus führen und sorgen, dass sie bei ihm bleiben. Das ist ja die große Aufgabe von Missionaren. Die Hauptaufgabe. Und was bedeutet das ja konkret? Ne? Weil ja, man könnte sagen, okay, Menschen zu Jesus führen, hier Traktate austeilen, okay, ist ein Teil der Sache. Aber deswegen habe ich das hier so, sagen wir, theoretisch aufgestellt. Menschen zu Jesus führen und sorgen, dass sie bei ihm bleiben. So theoretisch aufgestellt, dass wir merken, okay, das kann ja in verschiedene Art und Weise geschehen, aber ganz konkret bedeutet das ja Evangelisation und Gemeindegründung. Menschen zu Jesus führen, Evangelisation, und sorgen, dass sie bei ihm bleiben, Gemeinde gründen. Wenn wir wollen, dass Menschen bei Jesus bleiben, ne, dann brauchen sie ja Gemeinschaft, dann brauchen sie die Lehre. Und wo bekommt man sowas? Ja, in der Gemeinde. Wünschenswert ist auch, dass die gegründeten Gemeinde im Laufe der Zeit einige wichtige Merkmale aufweisen. Ja, und warum muss ich das hier betonen? Weil ja in einem Nicht-Missionsfeld, in einem Rahmen, was ja nicht zum Missionsfeld gehört, zum Beispiel die Gemeinden hier in Deutschland, bei denen geschieht schon sowas, ist normal, dass hier ihre eigene Führungs- und Leitungspersonal bilden, selbst organisierend, finanziell auf eigene Beine stehen, selbst finanzierend, sich in der Gemeindegründung bemühen, selbst vermehrend. Ist normal, dass ja Gemeinden in Deutschland oder Gemeinden, ne, in Ländern, wo es schon vielen Gemeinden gibt, die Gemeinden sich um solche Sachen kümmern. Aber es ist ja gefährlich für Missionare, weil Missionare, ne, werden gesendet zu einem anderes Land und der kommt da an und manchmal sind die Menschen in diesem Land sehr arm. Und dann denkt der Missionar, ja, ich werde von denen ja nicht fordern, dass sie spenden oder dass sie den Zehnten zahlen oder sowas. Die sind ja so arm, wenn sie hier was spenden, dann ist es so wenig wert. Ne? Weißt du was, ich rede gar nicht über das Thema. Und was passiert dann? Ja, dann ist der Missionar vielleicht 20 Jahre in diesem Land und kriegt sein Geld und auch das Gebäude von der Gemeinde. Das Gebäude von der Gemeinde wird ja bezahlt von der Gemeinde, die den Missionar dahin geschickt hat. Und der Missionar bekommt seinen Lohn von der Gemeinde, die ihn da, ne, ausgesendet hat, dahin. Und alles, was die Gemeinde braucht, wenn ihr die Gemeinde ein Glas braucht, Woher kommt das Geld? Ja, aus dem Ausland. Wenn die Gemeinde einen Stuhl braucht, woher kommt das Geld? Aus dem Ausland. Wenn die Gemeinde einen Tisch braucht, wo kommt das Geld? Aus dem Ausland. Nach 20 Jahren geht der Missionar wieder zurück und was tut er dann als letztes? Ne? Nimmt den Schlüssel und macht die Tür der Gemeinde zu. Verstehst du? Weil die Leute dort nicht gelernt haben, ja auf eigene Beine zu stehen. Finanziell zum Beispiel. Ne? Oder ne, dann auch, ja nach 20 Jahren, da gibt's noch keinen Ältester, da gibt's noch keinen Diakon, weil ja immer der Missionar immer alles gemacht hat, immer alles geleitet hat, immer gepredigt hat, immer gelehrt hat, immer alles gemacht hat. Er hat ja kein, ne, vielleicht kein Führungs- und Leitungspersonal gebildet. Das ist auch falsch. Und deswegen sind ja auch ne, viele sagen so Missionen nicht erfolgreich, weil ne, die folgen dieses Modell. Der Missionar geht dorthin und arbeitet, gibt sich Mühe, strengt sich an und macht alles und sagt, oh, ich muss alles alleine machen. Ich ne, bin so gestresst, ich bin so kaputt. Ich habe ja keinen Urlaub. Alles hängt von mir ab. Ne? Ja, selber schuld, weil er die Menschen dort ne, betrachtet als ja hilflose Menschen. Er denkt, oh, die Armen, ne, die können ja gar nicht ein Leitungspersonal werden, ne, die sind total dumm, ne, die können ja keine Führungspersonal sein, weil die ja unfähig sind und so, ne, die, ja, weil die Missionare selber ein total falsches Bild haben von den Menschen, die sie helfen, die sie, mit denen sie arbeiten. Oder, ja, finanziell auf eigene Beine stehen, ja, wenn ein Missionar, okay, der finanziert wird von einer Gemeinde, die jetzt im Ausland steht, ja, aber die seine Mitarbeiter, die Ältesten, die er ausbildet, Diakone, die er ausbildet oder die Pastoren, die er ausbildet, die brauchen auch ne, von irgendwas leben und dann ist es ja nicht gut, dass diese neue Führungskräfte wieder vom Ausland finanziert werden, immer wieder, immer weiter, weil ne, das wird denn der Rattenschwanz wird immer größer, versteht ihr? Deswegen ist es besser, wenn der Missionar sagt, okay, ihr neue Arbeitskräfte, ihr werdet ja finanziert von den Spenden und Zehnten der eigenen Gemeinde, damit die Gemeinde selbstständig wird. Und wenn der Missionar zurückgeht zu seinem Land, dann hinterlässt er eine Gemeinde, die ja funktioniert, die jetzt ne, das Geld hat, die Mittel hat und das Führungspersonal hat und sich in der Gemeindegründung bemühen. Und dass diese Gemeinde auch sagt, wir wollen neue Gemeinden gründen. Wir wollen in unserem eigenen Land, in dem Nachbardorf, einen neue Gemeinde gründen. Wir missionieren. Wir, die Ureinwohner oder die, ne, die, ne, wir wollen missionieren. Unsere Leute missionieren. Das wäre, ne, sagen wir so, das wären eine ganz gute Mission, ganz gute Ziele von einem Missionar, wenn er das schafft, die Menschen zu bewegen, sich selbst zu organisieren, sich selbst zu finanzieren und sich selbst zu vermehren. Das heißt, der Glaube an Jesus, sich selbst zu vermehren, dass die Menschen dort in diesem Land andere zu Jesus gewinnen. Versteht ihr? Das ist ja ganz wichtig. Diese Ideen sind total wichtig für einen Missionar, dass er denkt, was mache ich dort? Ich gehe nicht dahin, um ja Menschen zu helfen, die total hilflos sind. Ja, okay, vielleicht sind sie ja finanziell nicht so gut aufgestellt. Aber das heißt nicht, dass sie unfähig sind, zu predigen oder zu Leiter zu werden und so weiter in den Gemeinden, in den dort entstehenden Gemeinden. Das ist ja herablassend, so ein Gedanke. Aber viele haben diesen Gedanken. Ist falsch. Nächste Frage, nächste Überschrift. Ist ein Missionar ein verrückter Abenteurer? Ja, ja, Mission ist ein Abenteuer. Halleluja. Mission bedeutet ja, zu ein anderes Land zu fahren, ne, und dafür ne, braucht man schon viel, sagen wir so viel Mut, ne, und das ist ja lobenswert, wenn jemand sagt, ich werde mich opfern, ich gehe zu ein anderes Land, zu ein armes Land oder irgendwo, das Wort Gottes zu verkünden, das ist ja ganz lobenswert. Gut, wenn jemand das tun möchte, aber hier, ich befürchte, dass hier Erklärungsbedarf gibt. Und ich stelle, ich sag mal so, die jungen Menschen mit den alten Menschen gegeneinander, im Sinne von, dass ja junge Leute sind von der Idee der Mission oft begeistert. Junge Leute denken, ja Mission, das ist toll, irgendwo hingehen und sich opfern und die Welt bewegen, die Welt retten, ne? Und so, viele Menschen retten. Aber leider ist es manchmal so, dass diese jungen Menschen fahren irgendwo hin und kommen dann später zurück und haben ja nichts gemacht, nichts Konkretes gemacht. Haben, sich Mühe gegeben, aber nichts Konkretes gemacht. Und dann könnte man sagen, dann wäre vielleicht besser, dass man ja ältere Menschen zur Missionswelt schickt, ja, weil die haben schon eine Ahnung, was heißt, dass man ja Sachen machen muss mit Kopf und Fuß, mit Verantwortung und versuchen hier auch Ergebnisse zu bekommen, das heißt wirklich eine Gemeinde aufzubauen. Nur das Problem mit den Alten ist, dass die ja meistens das nicht wollen. Die denken, bleibe hier in meiner Komfortzone, und irgendwo am Ende der Welt hinzugehen, das ist nichts für mich, versteht ihr? Deswegen ja diese zwei Pole, die Jungen und die Alten, wie könnte man das ja zusammenführen, Eine Methode, die man ja benutzen könnte, wäre, wenn wir jetzt die jungen Menschen irgendwo hinschicken, zu einer Gemeinde, die es schon gibt, um dort zu helfen. Ihre Lust, zu helfen und so, sagen, okay, ich helfe uns hier, aber in einer Gemeinde, die es schon gibt, die schon evangelisiert und dort zu unterstützen. Und diese Unterstützung wäre dann, sinnvoll, wäre, diese Gemeinde könnte sagen, du kannst uns hier helfen und da helfen und so, und die Gemeinde würde wachsen, würde sich verbessern durch diese Arbeit. Und eine zweite Methode wäre ja, dass man, wenn jemand jung ist und wirklich irgendwo auf dem Berg oder mitten im Wald hinfahren möchte, fliegen möchte, und dort Missionar zu sein, dass man sagt, okay, wir wollen, dass du das tust, aber bitte warte 2 oder 3 Jahre, mach hier eine ganz gute Jüngerschaft, bereite dich vor, studier Missiologie und so, bereite dich vor und dann kannst du fliegen und dann wirst du ja auch Sachen tun, die ja wirklich Sinn ergeben, Gemeinde gründen, Menschen zu Jesus führen, menschlich wirklich helfen, langfristig, und wenn du zurückkommst, dann hinterlässt du ja eine Arbeit, die jetzt weitergeht. Leider sind viele Missionare nicht genügend vorbereitet. Entweder fehlt die Kenntnis oder die geistliche Reife oder Erfahrung oder einfach organisatorische Fähigkeiten oder sogar einige haben ja gesundheitliche Probleme, die dann ihnen zu schaffen macht und hindert, dass sie ja die Mission machen. Es kann vieles passieren. Es kann vieles schieflaufen im Missionsfeld. Und das ist nicht gut für das Reich Gottes. Und das ist Verschwendung von Ressourcen. Am besten ist eine gesunde Mischung von Abenteuerlust und gute Planung, von Mut und Vorbereitung. Eine gesunde Mischung. Ich habe vor ein paar Jahre, 2, 3 Jahre einen sehr alten Mann getroffen, der ja total abenteuerlustig war, der unbedingt zum Missionsfeld gehen wollte. Und ich als jung, das heißt neben ihm war ich jung, habe ihm gesagt, schau mal, aber du musst dann auch, die organisatorischen Sachen betrachten. Du kannst ja nicht in irgendein Land fliegen, ohne Visum, ohne die ganze organisatorische Sache. Wo wirst du leben, wo wirst du wohnen und so weiter. Du kannst ja gar nicht einmal die Sprache dieses Landes, zum Beispiel. Und das sind so alles Sachen, die ja das Leben eines Missionars kaputt machen kann. Das heißt, wenn ein Missionar total abenteuerlustig ist und irgendwo hin zieht und die Sprache dieses Landes nicht kennt oder weiß gar nicht, dass es man dort mal eine andere Sprache spricht. Das war auch ein Fall von einem Bekannten von uns, der mal gesagt hat, unsere Gemeinde wird jetzt Missionare nach dem Land so und so in Afrika senden. Und dann habe ich gefragt, ja, welche Sprache wird dort gesprochen? Und dann hat er gesagt, weißt du was, ich weiß gar nicht. Das heißt, die wollten Missionare irgendwo hinschicken und wussten gar nicht, welche Sprache dort gesprochen wird. Weil es gibt Leute, die dann so antworten, sagen, ja, Gott wird alles machen. Gott wird Wunder tun und alles wird gut gehen. Und dann muss ich sagen, Halleluja, Gott wird Wunder tun, aber die Wunder sind, für ganz schlimme Sachen, wie jetzt Krankheiten, die man ja nicht vorhersehen kann, versteht? Aber wenn du zu einem Land gehst, wo hier Malaria grassiert und du nicht mal Medikamente gegen Malaria mitnimmst, und dann denkst, Gott wird ein Wunder tun, dann ist es ja wie Jesus gesagt hat, ne, dann heißt es ja, Gott zu prüfen, verstehst du? Dann wirfst du dich in ein Problem, was ja vorhersehbar ist, oder zu ein Land fliegen, ohne mal zu schauen, ja, brauche ich hier ein Visum oder so. Ne? Einer wollte nach Deutschland kommen, hat mich ja kontaktiert vor ein paar Jahren. Der hat gefragt, ja, ich möchte nach Deutschland und in Deutschland predigen. Ne? Und dann habe ich ihm gefragt, ja, kannst du Deutsch sprechen? Nein, ich kann nur Portugiesisch sprechen, aber wir finden schon einen Übersetzer. Ne? Okay, dann habe ich ihn gefragt, und hast du einen Pass? Ne? Und dann hat er gesagt, ja, braucht man einen Pass, um nach Deutschland zu fliegen? Ne? Das heißt, und danach hat er mich nicht mehr kontaktiert. Ne? Das heißt, Mission kann schon scheitern in so kleinen Sachen wie ein Pass. Es gibt Leute, die nicht mal wissen, dass man einen Pass braucht. Ne? Und was ja, ich sag mal so, nicht schlimm ist, nur es gibt Leute, die denken, egal, ich zieh mal los. Zuerst mal los und gucke, ne, und hoffe, dass alles klappen wird. Ne? Anstatt zu denken, ja, was könnte schief laufen? Was können wir tun, um zu hindern, dass die Sachen, die ziemlich offensichtlich schief gehen können, dass die nicht schief gehen können? Und trotzdem werden Sachen schief gehen, und da brauchen wir die Wunder Gottes. Versteht ihr? Nicht schon die Wunder Gottes, auf die Wunder Gottes zählen, auf solche Sachen wie ein Pass oder so. Wie einer, der mal gesagt hat, Halleluja, Gott hat mir ein Auto geschenkt. Ne? Preis den Herrn. Und dann haben wir gefragt, und wie sieht's aus mit Führerschein? Dann hat er gesagt, ja, so wie Gott das Auto gegeben hat, wird er auch den Führerschein geben. Ne? Versteht ihr? Das ist ja Unsinn. Versteht ihr? Das sind Sachen, die ja der Mensch machen soll. Ja, Gott kann ein Auto schenken durch ein Wunder, aber einen Führerschein, da muss man schon selber machen. Ne? Versteht ihr? Damit will ich nicht sagen, dass ja Gott keine Wunder tun kann. Ne? Versteht ihr? Aber da müssen wir schon sehen, dass wir auch ja eine Verantwortung haben. Bis irgendwo haben wir eine Verantwortung. Es gibt einige Missionare. Es gab einige Missionare und es gibt auch einige Missionare, die ja losziehen. Gott hat ihnen aufs Herz gelegt, geht irgendwo hin als Missionar, geht da und dahin als Missionar, und die haben das gemacht. Einfach Gott gehorcht und haben ja eine gute Arbeit geleistet, und nachdem sie diese Arbeit geleistet haben, haben Menschen gemerkt, oh, die machen ja eine gute Arbeit. Lass uns sie unterstützen. Passiert. Aber am besten ist das Gegenteil, wenn jemand gesendet wird von einer Gemeinde. Wenn jemand hier, wo er lebt, eine gute Arbeit leistet und der Gemeinde sagt, Gott hat gesagt, ich soll irgendwohin, so ein Land so und so, fliegen und dort Missionar sein, und die Gemeinde sagt, wir werden dich unterstützen. Versteht ihr? Das ist der beste Weg. Der beste. Heißt nicht, dass es keinen anderen gibt, aber das ist der beste Weg. Gut, und die letzte große Überschrift, kulturübergreifende Mission. Wolfgang, lies mal bitte diesen Vers hier.
Dieses Evangelium von Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Matthäus 24, Vers.
Kulturübergreifende Mission. Ja, weil wenn ein Missionar zu Menschen geht, die nicht zu seiner Kultur gehören, okay, dann ist es ja meistens im Ausland. Okay, es gibt ja, ich sage mal so, auch in Deutschland Kulturkreise, die anders sind als die deutsche Kultur. Es gibt Gruppen, ne, es gibt Gemeinden, die jetzt eine andere Kultur haben, zu einer anderen Kulturgruppe gehören und so, okay. Aber meistens bedeutet das, kulturübergreifende Mission zu machen, zu ein anderes Land zu fliegen. Und dann nennt man das kulturübergreifende Mission. Das ist ein ganz wichtiges Wort, weil es handelt sich um ja ganz anderes als ja innerhalb einer Kultur zu arbeiten. Weil wenn wir ja innerhalb unserer eigenen Kultur arbeiten, ne, dann haben wir ja ganz, ganz viele Vorteile, wie zum Beispiel, okay, wir sprechen schon die Sprache der Leute. Wenn ich ja missionieren will in Deutschland, ja, dann rede ich schon Deutsch. Und dann habe ich schon auch die deutsche Bibel, die ich ja, ne, schon gut kenne, schon ja ganz, ganz viele Verse auswendig weiß, und auch die deutsche Lieder und so weiter. Und wenn ich ja wenn jemand zu ein anderes Land fliegt, um dort Missionar zu sein, dann muss er die Sprache lernen. Die Sprache, ne, viele denken, ach, okay, die Sprache, das ist die große Barriere. Ne? Wenn ich einmal die Sprache spreche, dann ist alles gut. Nur wer so denkt, der ist ja sehr naiv, weil die Sprache ist ja quasi die kleinste Barriere. Die größte Barriere ist die kulturelle Barriere. Dass man sich versteht mit den Menschen, da geht es mehr um viel mehr als um Worte. Sich mit den Menschen zu verstehen, zu kommunizieren. Kommunikation ist mehr als Worte. Wir können ja alle Wörter einer Sprache sprechen und auch die Grammatik einer Sprache kennen und trotzdem Schwierigkeiten haben, uns mit den Leuten zu kommunizieren, weil die Menschen ja andere Gewohnheiten haben, andere Art, sich zu kleiden, andere Sachen, die essen andere Sachen, die denken in einer verschiedenen Art und Weise als wir. Die sind aufgewachsen in ein völlig anderes Mittel, die haben ja einen Kopf, ihr Kopf ist ganz anders als unser Kopf, ihre Werte sind ganz andere und so weiter. Das heißt, das ist ein so großer Umfeld, das ist ja ein Thema für viele Schulungen, ne? diese kulturelle Barriere, wie man so sagt. Und deswegen ist ja ganz, ganz schwer die kulturübergreifende Mission. Und das große Ziel ist, sich den Respekt der Einwohner verdienen, damit sie unsere Botschaft ernst nehmen. Ja, irgendwo anzukommen, ihre Sprache zu lernen und dann losziehen und sagen, Leute, ihr seid alle verloren, ihr geht alle in die Hölle, bekehrt euch und so weiter. Das heißt, daraus wird nichts. Warum? Weil man muss zuerst den Respekt der Einwohner verdienen. Dass die Menschen merken, dass was wir sagen, Gewicht hat, dass wir einen Beitrag leisten, dass wir die Menschen helfen, dass wir ernstzunehmende Menschen sind und so weiter. Es ist ganz schwer, das geschieht nicht von einem Tag auf den anderen. Auf der letzten Seite, Inkarnation des Missionars. Ja, Inkarnation ist doch so ein theologisches Wort. Ne? Jesus ist ja inkarniert, ist Fleisch geworden. Und ja, der Missionar, der hat so eine ähnliche Aufgabe. Ja, okay, er ist schon Fleisch, seitdem er zur Welt gekommen ist. Nur inkarnieren in einer anderen Kultur, in ein anderes Land, bedeutet ja, versuchen zu werden, wie die Menschen dort sind. Einer von denen zu werden, versteht ihr? Und hier kommt der nächste Text, 1. Korinther 9, 19 bis 22. Tatjana, würdest du lesen, bitte?
Hm. Denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knechte gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wie eine Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz. Obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die gewinnen, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche Räte. 1. Korinther 9, Vers 19 bis 22.
Danke. Ein langer Text, der hier viel über Gesetz redet und so. Wenn ihr das Wort Gesetz hört in diesem Text, könnt ihr vielleicht, um das Verständnis zu erleichtern, Wechsel mit Altes Testament. Das meint er. Die Texte, ne, des Alten Testament, was für uns das Alte Testament ist, so haben die genannt Gesetz damals, das Gesetz, das Alte Testament. Das heißt, die Juden, die hatten das Alte Testament. Und die Heiden, die hatten ja kein Altes Testament. Deswegen hatten die ja ein ganz anderes Umfeld. Und was sagt Paulus hier in diesem Text? Ne? Für den Juden bin ich wie ein Jude, damit ich die Juden gewinne für Jesus. Und, und für die Nicht-Juden stelle ich mich an, um denen, ne, ich sage mal so, mit denen mich zu vermischen sozusagen, um sie zu gewinnen. Das heißt, wenn Paulus jetzt Paulus war Jude, aber wenn er jetzt unter Heiden war, dann hat er nicht gesagt, Leute, ihr Heiden, ich bin Jude, ihr seid Heiden und so weiter, etc. Das hätte er sofort eine Barriere aufgestellt. Deswegen, als er unter den Heiden war, hat er das Thema, ja, Jude gar nicht erwähnt, um die Heiden zu gewinnen zu Jesus. Das heißt, er hat sich, ja, er hat Barrieren abgebaut. Er hat gemerkt, was trennt die Menschen voneinander und was bindet die Menschen. Deswegen, als er ja irgendwo in Athen oder in Korinth war, wo ja ganz wenig Juden waren, ne, dann hat er versucht, sich anzupassen, ganz locker und so zu sein, wie die Menschen dort waren. Und nicht hier zu sagen, nee, aber ich bin doch Judisch, ich benimm mich nicht wie diese Heiden und so. Ne. Nein, er hat versucht, sich da, ne, mit den Menschen zu vermischen, um den Vertrauen der Leute zu gewinnen. Und so ist ja die Arbeit eines Missionars. Wenn ein Missionar irgendwo arbeitet, ne, und ich sage mal so, wenn ein Missionar zum Beispiel hier, als wir nach Deutschland gekommen sind, dann haben wir immer sehr viel über Brasilien geredet. Ne? Brasilien ist schön, Brasilien ist das, Brasilien und so weiter, Brasilien. Ne? Und ja, okay, die Leute freuen sich. Ja, toll, dass du, ne, dass aus Brasilien gekommen bist und so. Und wir haben dann immer mehr geredet über Brasilien und Brasilien. Ne? Aber im Grunde hat das uns ja von den Menschen entfernt. Im Grunde. Obwohl die Menschen da sympathisch waren. Oh toll, erzähl mehr über Brasilien. Ne? Aber im Grunde hat das uns von den Menschen entfernt. Weil die Menschen haben gedacht, okay, der Brasilianer. Ne? Wir Deutschen, der Brasilianer. Das heißt, ne, es sind zwei Gruppen. Ne? Und genau das will man nicht, weil man will zusammen sein. Und deswegen sage ich den Missionaren, die nach Deutschland kommen, rede nicht so viel über Brasilien, ne? Rede über Deutschland. Ne? Obwohl ja Brasilien so schön ist und so weiter, aber Deutschland ist auch schön. Ne? Okay, hier könnte man diskutieren, was ist schöner, aber zwei Länder sind total schön, hundertprozentig. Ne? Wenn man da anfängt, ne, diese Unterschiede zu betonen, ne, dann baut man eine unsichtbare Mauer, versteht ihr? Deswegen muss der Missionar denken, die Leute sollen gar nicht spüren, dass ich Ausländer bin, am besten. Ne? Das wäre ja quasi das höchste Ziel, wenn die Leute ja gar nicht mehr spüren, dass der Missionar Ausländer ist. Ja, am Anfang, als wir nach Deutschland gekommen sind, haben immer viele gefragt, ja, woher kommt ihr? Kommt ihr aus Russland oder so? Ne? Und dann im Laufe der Zeit haben einige gefragt, kommt ihr aus Niederlanden? Ne? Dann war das für mich schon eine, ne? Ein Lob, ne? Und der größte Lob war, als jemand gefragt hat, wo hast du gelernt, Portugiesisch zu sprechen? Ne? Das war der größte Lob, ne? Das heißt, weil ich dann, ne, gemerkt habe, für die Leute bin ich, ne, in Deutschland geboren. Im Kopf der Menschen, der Leute, die denken, ich bin in Deutschland geboren. Und das ist ja so ein Zeichen, ich habe mich eingelebt. Ich, ne, betrachten mich als einer von denen. Und das wollte hier der Apostel Paulus sagen. Ne? Wenn ich mit den Juden bin, will ich von denen angesehen werden als Jude. Und wenn ich mit den Heiden bin, will ich von denen angesehen werden als Heide. Ja, damit es nicht diese Barrieren gibt. Damit ich die besser zu Jesus gewinnen kann. Ja, und zuletzt zum Ende dieser Schulung möchte ich hier wieder Johannes 20, 20 bis 21 aufgreifen, was ja ein total starker Text ist, was ja oft unter den Tisch fällt, diese Botschaft, weil Jesus zeigte, ne, ihnen seine Hände und seine Seite, da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ja, Missionar sein zu sein kann gefährlich sein oder ist sogar gefährlich. Viele Missionare, ne, haben große Preise bezahlt, einen großen Preis bezahlt. Gesundheit und einige haben sogar hier ein Kind, ist in denen gestorben wegen einer Krankheit oder so. Es gab mir Missionare, wo denen ja die ganze Familie abgestorben ist wegen Krankheiten da irgendwo in, ne, auf einem anderen Ende der Welt, wo es ja hier in Deutschland oder England oder woraus die ausgesendet wurden, ja Medizin gab, aber dort gab es nicht und deswegen, ne, so ein Beispiel. Deswegen ist total lobenswert, ein Missionar sein zu wollen, weil ja es gefährlich ist. Ein Missionar, ja, wie gesagt, es ist ja abenteuerlich, ja, aber jedes Abenteuer hat auch, ne, eine Gefahr und es gab schon Leute, die umgekommen sind, gestorben sind im Missionsfeld. Und einer von denen war Jesus. Ja, er, wie gesagt, er war ein Missionar und ist gestorben, wurde getötet, ne, wegen seinem Glauben. Ne? Und wenn er kommt und sagt, zeigte ihnen seine Hände. Ja, was haben die ja an den Händen gesehen und an der Seite? Was haben die dort gesehen? Ja, ne? Die Male, wo die, ne? Hier, wo die Nägel, ne? Gebohrt haben, ne? Wo die Lanze gebohrt hat, hier. Und wenn ich jetzt ein bisschen sarkastisch sein darf, würde ich sagen, dass Jesus ungefähr so gemeint hat, Leute, hierzu, Gott hat mich gesendet als Missionar, weil es steht, gleich wie mich der Vater gesandt hat, ne? Gott hat mich, der Vater hat mich gesendet als Missionar und ich habe gearbeitet als Missionar und was, welchen Preis habe ich bezahlt hier? Guck, meine Hände, meine Seite. Ja? Das ist der Preis, was ich bezahlt habe und was sagt er dann? So sende ich euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Er sagt, ja, die gleichen Folgen, was ich gehabt habe, die gleichen Preis, was ich bezahlt habe, werdet ihr auch zahlen. Versteht ihr, wie stark dieser Vers ist? Jesus sagt, Mission ist gefährlich. Ich wurde getötet und ihr werdet auch getötet werden. Und ne, wenn man so sich schlau macht und fragt, wie sind die Apostel gestorben, man sieht, dass sie alle, ne, einen nicht natürlichen Tod gestorben sind. Dass das hier eingetreten hat. Und viele Missionare bis heute, ne, verlieren ihr Leben im Missionsfeld. Ein interessanter Satz, der Missionar steht vor einer vielschichtigen Aufgabe, deswegen sind die Apostel nie alleine gegangen, sondern in einer Gruppe. Auch so eine Frage, ja, wie kann denn ein Missionar so vieles tun, eine Gemeinde gründen und Jesus, nicht nur Jesus hat die zu zweit geschickt, aber wie hier Apostelgeschichte 14, Paulus und Barnabas sind auch zu zweit gegangen und Paulus war meistens immer zu zweit, zu dritt oder zu viert unterwegs. Ja, warum ist das so? Ja, weil es gibt verschiedene Gaben. Eine hat die Gabe der Evangelisation, der andere hat die Gabe der Lehre. Und diese ergänzen sich. Der andere hat die Gabe der Organisation und so. Und ein Missionar alleine zu fahren, ist total schwer. Ja, oder zum Beispiel hier ein Ehepaar ist auch sehr gut, ne, weil ja einer jetzt vielleicht mehr die Gabe der Predigt hat, der andere hat mehr die Gabe der Organisation und so, ist ein Beispiel. Aber deswegen ist ja vielleicht auch interessant, dass man ja sich verbindet mit anderen Missionaren, zusammen mit anderen Missionaren oder Gemeinden arbeitet, damit die Arbeit ein Erfolg ist. Wir hatten in der heutigen Lektion nicht das Ziel, dich zum Missionar auszubilden, sondern die Neugier auf das Thema zu wecken. Wir werden uns vertieft mit dem Thema im Leiterschaftskurs Nummer 6 beschäftigen. Ganz viele Lektionen über dieses Thema. Ich lese mal noch die Aufgaben, die wir gleich besprechen werden, die Fragen. Nummer 1. Warum benutze ich das Wort Missionar anstatt Apostel? Nummer 2. Gab es schon Missionare in biblischen Zeiten? Nummer 3. Unterscheide Inlandsmission und kulturübergreifende Mission. Amen. Halleluja.